Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass. Content Marketing 18. Die größten Fehler im Content Marketing mit Falk Hedemann. Und Gidon Wagner in München. Hallo Gidon.
Hallo Olaf. Hallo liebe Zuhörer.
Ja, wie gewohnt, wolltest du noch etwas sagen?
Schön, dass ich hier bin. Schön, dass wir hier sind.
Schön, dass du da bist, Gidon. Schön, dass wir hier kommen. Ich frisch aus dem Urlaub, braun gebrannt.
Ja, stimmt. Stimmt, du bist total. Wir müssen ein Bild von dir mit veröffentlichen, ne?
Bitte, es gibt schon so viele Bilder von mir im Internet. Ich will das nicht.
Okay, nicht das mit dem Rotwein auf Facebook, das ich hier gerade sehe.
Das ist Rosé, das ist Rosé, das ist der portugiesische Rosé.
Ja, genau, das sieht sehr urlaublich aus. Du bist eigentlich noch. Du siehst aus, als wärst du noch so entspannt im Urlaub. Aber das hat vielleicht so ein Content-Kompass-Podcast an sich. Das ist halt entspannt.
Das ist entspannt. Ich trinke ja gern mal so ein Schlückchen, dann kommt die Entspannung spätestens dann. ja, Prost. Salute.
Salute, ich stoße mit meinem Kaffee an.
Kommen wir zu den Links. Du hast diesmal nur einen Link, ich habe vier Links. Einsteigen würde ich gerne mit einem Link von den Kollegen von Ride aus deiner Heimatstadt, München.
Minga!
Und zwar geht es da um die, passend zur Sendung, 6 fatale Fehler im Content-Marketing. Fatal! Tödlich! Und zwar geht es, der ist von Fenja Engelhardt. Wie gesagt, im Ride-Magazin. Ich fasse die kurz mal zusammen. Einfach die Überschriften. Veröffentlichung von qualitativ minderwertigen Shortform-Content. Du schreibst nicht für deine Zielgruppe, sondern für dich, dein Thema. Du konzentrierst dich bei der Erstellung deiner Inhalte zu sehr auf SEO. Ja, wir hatten irgendeinen letzten oder vorletzten Links irgendwas mit Keyword-Dichte, irgendein Beitrag. Keyword-Dichte, nein. Du vergisst, dass Inhalte nicht nur Blogposts sind, ja, auch richtig. Du denkst, dass Content Promotion nicht wichtig ist. Ich würde es eher als Content Distribution bezeichnen. Da ist hier das Wording nicht so einheitlich. Sie nennen es Content Promotion, ich nenne es Content Distribution. Du beachtest deine KPI nicht und wertest Ergebnisse nicht aus, passend zu unseren letzten beiden Sendungen, gerade zur letzten mit dem Alexander Holl und Kai Spießersbach, wo wir uns über Erfolgsmessungen im Content-Marketing unterhalten haben. Ja, alles wichtige Punkte, deswegen ab in die Shownotes.
Cool.
Dann habe ich Eigenwerbung und zwar wieder mal was zum Thema Entitäten. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Natural Language Processing beschäftigt. Und wie Google das höchstwahrscheinlich nutzt für die Suche und gerade zur Extrahierung im Rahmen des Knowledge Walls, Extrahierung von unstrukturierten Informationen, um diese dann in den Knowledge Graph aufzunehmen, zu übernehmen, Entitäten zu extrahieren, diese mit Attributen anzureichern, etc. Wieder so ein kleines Nerd-Thema von mir, deswegen würde ich hier auch weiter nicht genauer darauf eingehen. Einfach mal, wer sich dafür das Thema semantische SEO-Entitäten interessiert, einfach mal draufklicken. Wolltest du dazu noch was sagen?
Nur dumme Sachen. Nur dumme Sachen. So kann man das essen und solche Dinge schwirren mir durch den Kopf.
Es ist wieder keine einfache Kost, aber ich finde es wahnsinnig spannend und jedes Mal, wenn ich so einen Beitrag schreibe und recherchiere, baut sich da das Bild immer für mich immer weiter zusammen. Und das geht halt nur über trockene wissenschaftliche Kost, sag ich mal.
Ja, und ich meine, wir haben ja heute im Gespräch mit dem Falk viel über Zielgruppen gesprochen. Das spricht halt auch eine klare Zielgruppe an, was du da machst. Nämlich wirklich die Leute, die es wissen wollen, die studieren, die tief in der Materie drin sind. Leute aus großen Unternehmen oder Freelancer, die ganz tief drin sind, und das hat voll seine Daseinsberechtigung.
Weiß ich gar nicht. Also ich sag immer, es gibt so einen Spruch aus Rap, your favorite rapper. Also von deinem SEO, und ich übertrage das mal auf SEO, der Lieblings-SEO deines Lieblings-SEOs. Den möchte ich ansprechen.
Aha. Moment.
Also ich
trinke einen Schluck Kaffee. Ne?
Also ich möchte im Endeffekt, möchte ich Influencer damit ansprechen. Also ich möchte Leute damit ansprechen, die um mich damit natürlich auch positionieren. Das sind, das ist mein Mittel der Positionierung, eben nicht den Standardkram zu schreiben, sondern Sachen zu schreiben, über die vorher noch nie jemand geschrieben hat.
So. Ja, das finde ich aber eine super schlaue und super sinnvolle Herangehensweise.
Deshalb fällt es auch mit dem Ranking zu, auch wenn es sehr nischige Begriffe sind, für die dann ranken, aber da fällt das Ranking dann auch einfacher, weil da schreiben halt wenig Leute drüber, weil es halt nicht so einfache Kost ist und dann klappt es auch noch besser mit dem Ranking, aber viel wichtiger ist die Positionierung. Also in den Köpfen.
Ja, und muss man ja auch an der Stelle mal sagen, ich meine auch, dass der Content Compass so schnell so bekannt geworden ist, liegt ja auch darum, dass du extrem gut vernetzt bist und das hängt alles an dieser Strategie auch dran, glaube ich. Ja, kann man schon mal so sagen. Also dich kennen halt viele Leute über deinen Content, natürlich auch für deine Mütze, aber vor allem für den Content. Und es hat funktioniert und da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Vielleicht in einem anderen Gebiet.
In einem anderen Gebiet, ja. Gerne lieber in einem anderen Gebiet.
Ja, kommt eh keiner mehr vorbei. Die Zeit hat ja niemand.
Dann habe ich auch was etwas einfachere Kost, mal wieder ein Xing Insider Artikel veröffentlicht. Da geht es um Werte, also für jeden schnell begreifbar Werte bei Führung und Kommunikation und wie wichtig diese so Werte im Endeffekt und das daraus resultierende Bauchgefühl dass das ganz wichtige Erfolgsfaktoren bei Führung und Kommunikation sind. So, weil du kannst schneller entscheiden, wenn du ein gutes Bauchgefühl hast, hast du eine gute Intuition und kannst schneller entscheiden als andere oder kannst wichtige Entscheidungen schneller treffen, was nach meiner Meinung ganz wichtig ist, weil heutzutage ist Geschwindigkeit gerade im Digitalisierungszeitalter ein kritischer Erfolgsfaktor und du brauchst Führungskräfte, die schnell am besten die richtige Entscheidung treffen können, aber eventuell auch die falschen und daraus dann aber auch was zu lernen. Und nicht die ganze Zeit nochmal drüber nachzudenken über eine Entscheidung und dann nach 3 Wochen immer noch keine Entscheidung getroffen zu haben, weil eben das Bauchgefühl nicht da ist. Und Werte hat für mich ganz viel mit Bauchgefühl zu tun.
Ja, ich habe aber auch schon mal, also es kann auch zum Problem werden, ne, das mit den Werten. Also es kommt, also Werte ist sehr abstrakt. Ich würde eher sagen, so diese, du kannst ja auch falsche Werte, also nicht falsche, aber irreführende Werte, keine Ahnung. Ich hatte mal mit jemandem zu tun, der war in so einem Laden, da war der Geschäftsführer und alle, die Führungsriege sehr religiös, und dann war das halt alles sehr religiös angehaucht in dem Unternehmen. Und dann wurden zum Teil halt nur noch andere Leute eingestellt, die auch religiös sind und so. Gut, also nichts gegen Religion an der Stelle, da maße ich mir jetzt nicht an, irgendwie was drüber zu sagen. Das ist ja nicht, also das bringt ja den Kunden nichts.
Das sind ja keine, Religion ist für mich wieder so eine Sache, genauso wie Geld. Religion ist für mich, oder religiöse Werte sind genauso wenig Werte für mich wie Geldwerte zum Beispiel oder materielle Werte. Ne?
Ja, oder ein Unternehmen, in dem sich nur, keine Ahnung, Leute, die gegen Kapitalismus sind, versammeln. Das ist doch irgendwie, ist noch lange nicht gesagt, dass die Truppe dann irgendwas zustande bringt, irgendwas Hilfreiches.
Nee, aber überleg doch mal, wie triffst du, auf was für einer Grundlage basiert dein Bauchgefühl und deine Intuition? Also es ist ja schon klar, du musst auch, da kommen auch noch so Sachen rein wie psychische Störungen, Ängste etc., die deine Intuition und dein Bauchgefühl überlagern und dadurch dich dann zu falschen Entscheidungen bringen, spielt da ja auch mit rein, aber das reine Bauchgefühl und der reine Instinkt und die reine Intuition ist, glaube ich, ziemlich, also unverfälscht, wenn sie unverfälscht ist, ist sie der beste Kompass für dein Leben und dein Tun und Handeln da drin, das du haben kannst.
Ja, das glaube ich auch. Also ich weiß nicht, wie gut du das hinkriegst oder unsere Zuhörer, aber ich bin da schon echt immer wieder am Hin und Her pendeln. Also ich weiß schon, warum ich es mache. Also besser als früher, weil ich eben was schaffen will, was Menschen wirklich weiterbringt und was in ihnen, was sie irgendwo auch sich selbst näher bringt. im Alltag ist dann halt dann doch ganz oft so, okay, wie viel Geld verdienen wir damit und solche Sachen. Zumindest wenn nicht im Vordergrund, dann ebenbürtig in der Diskussion. Und es ist ja auch bescheuert, sich gegen Geld auszusprechen in unserer Welt. Aber ja, ich glaube selbst fest dran, dass wenn man halt an seinen Werten festhält, dass man dann erfolgreicher ist. Nur es ist halt irgendwie...
Da ist es schon wieder, wie definierst du Erfolg? Ne? Da sind wir wieder bei der grundsätzlichen Frage. Erfolg definiert jeder für sich anders und dementsprechend werden auch die Werte, die zu dem Erfolg führen können, andere sein. Ne?
Ja.
Wichtig ist, dass jeder, ich sage immer so schön, du, wenn du auf dein Leben in deinem Sterbebett liegst und dann auf dein Leben zurückblickst und nur auf teure Autos, gemachte Brüste und andere materielle Sachen zurückblickst, dann ist das, glaube ich, nicht richtig befriedigend.
Nee.
Und das ist, und ich glaube, uns holt alle, man sagt ja nicht ohne Grund, im Sterbebett sind alle gleich. Ich glaube, da wird dann die essentielle Frage gestellt, wie stark, wie sinnvoll hast du dein Leben gelebt? Also wie sinnvoll gemäß deiner Werte, beziehungsweise du stellst eventuell deine Werte, spätestens dann stellst du deine Werte, nach denen du gelebt hast, in Frage.
Ja, aber ich habe das Gefühl, also ich habe das Gefühl, dass das, was ist, was in der Arbeitswelt zu 99% keinen Platz hat im Moment. Weil die Regeln sind einfach andere. Also ich bin voll auf deiner Seite. Und definitiv.
Naja, es gibt einen Grund, warum wir selbstständig sind.
Ja, klar, aber für mich, also klar, ich wollte immer meine eigenen Ideen umsetzen. Das war meine Triebfeder, um mich selbstständig zu machen. Das war, mit dem Satz bin ich in diesen Wahnsinn gesprungen vor 10 Jahren. Bei 10 Jahren.
Und dahinter steht doch, ich möchte etwas Sinnvolles tun.
Ja.
Ja, und viele Unternehmen bieten als Grundlage nichts Sinnvolles an. Und deswegen fragen sich Menschen, deswegen sind sie Menschen, da sind wir wieder bei dem Warum-Thema, Simon Sinek und so, das knüpft da direkt dran an.
Mhm.
Ja. Und wenn du dieses Warum nicht beantworten kannst mit einer sinnvollen Antwort, dann würde ich das, das bezogen auf deine Arbeit, dann würde ich das nicht zufrieden machen.
Ja, klar.
Ja. Und dafür sind Unternehmen und Führung da, dass sie so ein Umfeld schaffen, dass Menschen das Gefühl haben, sie tun etwas Sinnvolles.
Mhm. Ja.
Und wenn sie das nicht hinbekommen, werden sie unzufriedene Mitarbeiter haben, beziehungsweise werden Menschen sich woanders hin orientieren.
Ja, für mich spielt viel Verbindung eine Rolle. Also ich habe immer das Gefühl, es ist alles nichts wert, wenn ich nicht verbunden bin mit meinen Kollegen, mit meinen Kunden.
So. Aber wie entsteht Verbindung? Es steht doch über ein gemeinsames Mindset oder ein gemeinsames Wertegefüge. Aber ich sage immer, meine besten Freunde sind meine besten Freunde, weil sie einmal ein ähnliches Wertegefüge wie ich haben.
Ja, genau. Nee, also ja, schon, definitiv. Ist bei mir auch so. Aber Verbindung meine ich in dem Fall eher so, dass ich mich mehr verbunden fühle. Ich fühle mich mehr verbunden mit meiner Umwelt, mit meinen Kunden eben. Wenn ich ihnen nicht nur etwas verkaufen will, sondern wirklich was für sie produzieren will, schaffen will, was sie bereichert, inspiriert, dann fühle ich mich mit ihnen verbunden, mit diesen Leuten. Das ist meine Triebfeder, also.
Ja. Aber da spielen die gemeinsamen Werte ja eine Rolle. Wenn du einen Kunden hast, der selber den Wert nur hat, Gewinnmaximierung, der wird automatisch sich eine Agentur oder einen Dienstleister suchen, der ein ähnliches Wertegefüge hat.
Ja, klar.
Und da sind wir, das hängt nach meiner Meinung schon alles eng miteinander zusammen irgendwie. Und dieses Wertethema ist da so eine gemeinsame Basis, um Beziehungen aufzubauen, Bindungen aufzubauen, Sinnhaftigkeit zu erfahren, all diese Sachen.
Hatten wir dazu nicht schon mal eine Sendung Werte im Content Marketing? War da nicht mal was?
Ich glaube, wir hatten sowas. War das mit Stefan Thiersch?
Ja.
Die zweite oder dritte Sendung? Das kann sein, ja.
Müssen wir noch mal schauen. Wir haben so viele hunderte von Sendungen inzwischen, dass wir...
Tausende!
Wir haben auf jeden Fall schon oft drüber gesprochen. Wir haben mit Marco drüber gesprochen, bleib deinen Werten treu, dann erntest du langfristig Respekt bei deiner Zielgruppe. Aber wir hatten es noch nicht so als Überschrift. Vielleicht machen wir noch mal ein Thema, wenn es unsere Hörer auch interessiert. Werte im Marketing, Schreibt uns in die Kommentare, findet ihr das Thema spannend? Dann machen wir was dazu.
Dann der letzte Link-Tipp von mir, habe ich heute entdeckt auf eTailment. Wahnsinnig spannend fand ich das, weil da wird über konkrete Unternehmen berichtet, und zwar über About You und West Wing, die beide für sich Content als eigenes Geschäftsmodell entdeckt haben. Mhm. About You geht da ganz stark in die Richtung, dass sie sich differenzieren wollen von Amazon und von Zalando, indem sie Entertainment-Content bereitstellen, der eine breite Masse anspricht. Und damit natürlich früh in der Customer Journey dann eben die potenzielle Zielgruppen oder die potenziellen Zielgruppen schon anzusprechen. Und über den Ansatz haben sie es jetzt tatsächlich jetzt auch so weit geschafft, dass sie Geld über den Content verdienen können. Also nicht über den Verkauf von Produkten, über den Shop von By About You, sondern dass sie über Kooperation, Content-Kooperation, weil inzwischen dieses About You-Portal wohl so interessant ist, auch für andere Marken und Anbieter, dass die dort bereit sind, Geld auszugeben, um ihren Content da zu platzieren.
Okay. Krass.
Und das finde ich spannend. Und West Wing schreibt auch ganz schön, ich weiß nicht, West Wing hat ganz stark ihre Ausgaben für Paid Media, so habe ich es verstanden, runtergefahren und haben den Fokus auf organisches Marketing gelegt, was für sie ist CRM-basiertes Marketing, Content-Marketing, Influencer und SEO. Mhm. Finde ich wahnsinnig spannend und konnten damit über diese Strategie tatsächlich auch die Kosten pro Kunde stark drücken. Obwohl der Weg dadurch natürlich länger wird über die Wege, konnten sie die Akquisitionskosten pro Kunde damit senken.
Das könnten doch eigentlich viele andere Unternehmen auch machen. Ich mache Content-Marketing, nehme da andere mit rein, die dafür bezahlen, dass sie in meinem Content vorkommen oder in meinem Magazin oder wie auch immer, weil ich so eine tolle Marke bin, ja eh, und senkt damit die Kosten pro Kunde. Das könnten doch mehr machen, oder? Ist doch voll geil.
Das ist voll geil, aber da musst du halt den langen Atem haben. Wir werden es nachher mit dem Falk noch besprechen, da werden wir über das Thema Zeit sprechen. Da musst du halt einen langen Atem haben, weil bis du es dahin geschafft hast, dass du so eine Reichweite mit deinem Content-Portal erzeugst, dass das für andere interessant ist, dauert das natürlich ein bisschen. Ne?
Naja, das ist schon krass, ja. Also ich erlebe es immer wieder. So ein Jahr oder so, allein aus, ich weiß, man soll sich nicht von Google abhängig machen, aber alleine jetzt der Google-Traffic braucht immer so bei Seiten, wo ich beteiligt war, mindestens ein Jahr. Und dann merkst du aber auch was. Wenn du halt.
Ja, viel spannender ist wirklich, als der Google-Traffic ist auch spannend, aber das ist eher ein mittelfristiges Ziel. Das langfristige Ziel ist ja wirklich, sich als das
Marke.
Also positionieren als Marke für bestimmte Themenbereiche halt. Ne? Das ist es halt so. Die Themenbereiche, die meine Zielgruppen halt interessieren.
Ja, was heißt das konkret, dass Leute über mich sprechen, dass Leute direkt auf meine Seite gehen, meine App runterladen, sich mit mir eben beschäftigen?
Genau, dass mein Content so gut ist, dass sie auch bereit sind, ihre E-Mail-Adresse zu hinterlegen, Apps zu installieren, was auch immer. Also wirklich meine Bindungsinstrumente auch in Anspruch zu nehmen und dass ich mich da quasi durchsetze, weil das versucht ja jeder, dass er die Königsdisziplin quasi Menschen ins eigene Kommunikationssystem unabhängig von Google und Facebook etc. zu ziehen.
Ja. Okay. Dann mache ich die Klammer zu unseren Links. Ich habe was in eigener Sache. Bei uns ging es viel um Füllwörter in den letzten Tagen und Wochen. Auch ganz stark im Zuge unseres neuen Tools, also unserer Textanalyse in zweiter Version, weil die halt jetzt Füllwörter wesentlich schärfer noch findet in Texten und halt da steht, vermeide, wenn möglich, Füllwörter, damit deine Texte prägnanter, verständlicher werden. Und ich habe jetzt schon mehrere Videos zum Thema gemacht, weil mich immer wieder Leute schreiben, ja, aber Füllwörter sind doch auch gut und so. Und ich habe mit dem Andreas Quinkert, total cooler Typ, gesprochen. Der war wer nicht kennt, bei Zielbar Chefredakteur und ist jetzt Chefredakteur bei growthup.de. Also da geht es auch viel um Content, um Content-Marketing auch ganz viel. Und der ist ein totaler Füllwort-Freund Und dann haben wir uns anderthalb Stunden nicht gestritten, sondern gut unterhalten. Und dann hat er mir einen Satz gesagt, der mich zu einem neuen Video auch inspiriert hat, um das nochmal richtig zu stellen. So, okay, nein, Füllwörter sind nicht partout schlecht. So, der hat gesagt, der Andreas hat gesagt, es gibt keine Füllwörter, sondern nur Erfüllwörter. Also jedes Wort erfüllt einen Zweck. So. Klar, man kann jedes Wort als leere Worthülse benutzen, dann erfüllt es den Zweck, eben den Text nur aufzublähen oder sich dahinter zu verstecken, weil die Aussage fehlt, eigentlich, der Gehalt. Andreas und jeder andere Texte mit viel Erfahrung, ich auch, benutzt Füllwörter eben auch als Bindemittel, als Instrument, um Aspekte in Texten klarer zu machen, für die Sprachmelodie, so. Also, und das habe ich nochmal in dem Video probiert klarzustellen, wie man zu Füllwörtern zu stehen hat, gefälligst. Nee, also geht natürlich nicht darum, einen Text nur aufs Nötigste zu reduzieren. Das ist genauso wie bei hier Podcast oder bei Videos. Wenn du es nur aufs Nötigste reduzieren würdest, dann wäre das abgehakte Sprache, stichwortartig, und das will ja keiner. Aber trotzdem sind halt Füllwörter auch ein Problem in vielen Texten, weil sie Texte schwammiger machen, weil sie eben nicht zielgerichtet eingesetzt werden. Und deswegen, ja, die spannende Frage an euch Zuhörer auch, wie steht ihr zu dem Wort, zu dem Thema Füllwörter? Macht ihr euch da in euren Texten Gedanken zu? Ist das bei euch ein Thema? Habt ihr da eine Regel dafür? Oder wie geht ihr damit um? Das würde mich interessieren. Schreibt es uns in die Kommentare.
Der gute Andreas Quinkert, der hat bei uns, ich habe ihn kurz mal rausgesucht, auch schon mal einen Gastartikel im Blog geschrieben, vor Jahren, Imagepflege als Teilziel im Content-Marketing. Ich kenne ihn nämlich daher auch schon recht lange, ja. 2014 war es.
Ja, also ja. Würde jedem mal empfehlen, mit ihm zu telefonieren, war ein sehr angenehmes Telefonat. Und von jemandem, der schon echt lange im Markt ist, der schreibt, seitdem er 20 ist, ist jetzt 50, also hat auch sau viel Erfahrung und war echt sehr interessant. Schaut euch das Video an.
Und jetzt kommt die Musik und danach Falk.
Falk, bis gleich. Falk Hedemann beim Content Kompass. Hallo Falk, grüß dich.
Hallo.
Hallo. Du bist ja irgendwie ziemlich unterwegs gewesen. Du warst bei T3N und hast jetzt deine eigene Agentur. Stell dich, oder habe ich das richtig verstanden? Stell dich doch mal den Hörern vor.
Ja, also eine eigene Agentur habe ich zum Glück, sage ich ganz einfach mal nicht. Weil ich bin auch zu Zeiten von T3N schon immer Freelancer gewesen, bin das auch sehr, sehr gerne und werde das auch so nichts dazwischen kommt, auch immer bleiben wollen. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich gerne Dinge so mache, wie ich sie für richtig halte und mich nie ungern irgendwie in Konzepte pressen lasse, in die ich gar nicht rein möchte. Und
okay, aber du trittst ja ein bisschen firmenmäßig auf eurer Seite. Das ist so eine Two-Man-Show. So habe ich das jetzt verstanden, oder?
Ja, wenn du auf das Upload-Magazin anspielst, ist das tatsächlich mittlerweile eine Two-Man-Show mit dem Jan Tissler zusammen, den ich auch bei T3N damals kennengelernt habe. Das ist im Prinzip unsere journalistische Spielwiese, wo wir alles ausprobieren können und die Dinge genau so machen können, wie wir das für richtig halten. Und ganz wichtig, wie uns das auch Spaß macht. Denn Journalismus ist eine tolle Sache, mache ich auch weiterhin im Print und digital. Aber man hat halt immer mit ganz vielen Dingen zu tun, die man eigentlich gar nicht unbedingt möchte. Und wenn man so eine eigene Spielwiese hat, ist das ideal, um Dinge halt ausprobieren zu können, ohne dass man irgendwelchen monetären Druck dahinter hat. Und das klappt beim Upload-Magazin super.
Okay, ich dachte, ihr seid auch agenturmäßig unterwegs. Also dann Kommando zurück, Journalist mit einer Menge Erfahrung und ihr habt das Upload-Magazin. Das ist so dein Leben, oder? Oder was machst du sonst noch so im Content-Marketing?
Also diese Idee mit der Agentur ist schon nicht ganz falsch, weil der Jan und ich halt sehr viel schon zusammengearbeitet haben, nicht nur bei T3N und beim Upload-Magazin, sondern auch im Auftrag von Unternehmen Content-Marketing-Projekte durchgeführt haben. Und wir haben halt irgendwann festgestellt, dass wir als Journalisten schon eine besondere Erfahrung mitbringen, die für solche Projekte sehr, sehr wichtig ist und für Unternehmen sehr interessant sein kann. Und wir haben das eigentlich bisher immer nur so informell gemacht und haben dann jetzt noch gar nicht so lange her, dass wir diesen Plan uns mal überlegt haben, dass wir das offiziell machen wollen, nicht als Agentur, aber eben als Freelancer, die für Content-Marketing-Projekte entlang der kompletten Prozesskette buchbar.
Prozesskette ist eine sehr gute Übergabe, weil Prozesskette, ich hab ja mal so ein, wenn es um Prozessketten geht, da geht genau die erste Frage, die ich eigentlich stellen will, hin. Und zwar, ich habe ja mal so einen Content-Marketing-Prozess, irgendwie so eine Grafik gebaut vor zwei Jahren eher. Da habe ich den Content-Marketing-Prozess unterteilt in Analyse, Konzeption, Produktion, Distribution und Evaluation. Das ist ja quasi den Prozess, den du, denke ich, meinst, ob der nun in den Stufen ist oder wie ihr das betrachtet, ist ja ein bisschen immer noch was, macht ja jeder so ein bisschen, wie er meint. Da wäre mal eine Frage, was sind denn von diesen Prozessphasen, was sind denn für dich da die kritischsten Phasen im Content-Marketing? Wo würdest du, wenn du dich fokussieren müsstest, auf welche Phase würdest du dich am ehesten von diesen Phasen fokussieren?
Es ist schwierig. Also grundsätzlich sind alle Phasen kritisch. Also du kannst in jeder Phase essentielle Fehler machen, die das ganze Projekt ins Kippen bringen können. Das ist mal das Erste. Aber aus meiner Erfahrung heraus, im letzten Jahr habe ich tatsächlich sehr, sehr weit hinten in der Prozesskette gearbeitet, im Prinzip fast ausschließlich in der Content-Erstellung. Für mich war das eine spannende Erfahrung, aber auch eine frustrierende Erfahrung, weil ich halt die ganzen anderen Prozesse und Positionen in der Prozesskette auch sehr gut kenne aus vergangenen Verantwortlichkeiten heraus. Und ich am Ende in diesen Projekten immer festgestellt habe, dass vorher schon so große Fehler gemacht worden sind, dass am Ende auch der beste Inhalt dann nichts mehr rocken kann so richtig. Ne? Also mal stimmte die Strategie nicht oder sie war überhaupt gar nicht vorhanden. Kommt leider immer wieder vor. Aber dann gibt es halt dann auch so Fälle, wo überhaupt gar nicht drüber nachgedacht wird, wie schaffe ich es denn jetzt eigentlich, wenn ich wirklich tolle Inhalte produziert habe, die auch an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ja? Teilweise werden wirklich Inhalte massenhaft produziert, ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen, veröffentlicht und dann wird gewartet, dass die Leser kommen. Das hat am Anfang vielleicht mal funktioniert, funktioniert vielleicht heute auch noch, wenn ich eine Mega-Brand bin. Wenn Apple Content-Marketing machen würde, würde das vielleicht funktionieren. Aber wenn ich eine ganz normale Marke bin, ganz normales Unternehmen, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass die Inhalte auch gefunden werden können.
Ja, oder wenn ich so viel Zeit habe, oder? Wenn ich mir ein paar Jahre Zeit nehme, dann kann ich das ja sich organisch entwickeln lassen. Also das wollen die richtig. Wenigsten ein paar Jahre Zeit.
Ja, das ist richtig, aber meistens ist dann nicht die Zeit der limitierende Faktor, sondern das Budget. Weil irgendwann kommt ein Controller und sagt, ey, wir haben da jetzt so und so viele 1.000 Euro reingekippt. Was haben wir denn da eigentlich für bekommen? Lohnt sich das eigentlich? Ja, und wenn man dann nicht irgendwie was nachweisen kann oder zeigen kann oder zumindest einen Trend darstellen kann, dass sich das irgendwann mal lohnen wird, dann hat man dann natürlich ganz schlechte Karten und dann ist das tollste Projekt relativ schnell Geschichte.
Aber ich lasse dich da nicht so einfach aus der Nummer raus. diese Aussage, dass alle Phasen gleich wichtig sind, kann ich unterschreiben. Aber wenn du ein Budget X hast und du müsstest, wir haben ja immer, wenn wir alles richtig machen wollen, brauchen wir ganz viel Budget. Wenn du aber nur ein begrenztes Budget hast, wo würdest du den Budget- und Zeitfokus drauflegen. Ich gebe dir, mach's dir ein bisschen einfacher, nenn mir zwei Phasen. Also,
wenn ich am Ende was erreichen will, dann muss auf jeden Fall der Anfang stimmen. Also ich brauche ein sinnvolles Konzept, eine stimmige Strategie. Und dann kann ich auch mit geringeren Mitteln was erreichen. Ja? Also da würde ich auf jeden Fall anfangen. Und interessanterweise sind das auch oftmals Problemfälle in hochbudgetierten Projekten. Weil da meistens der Zeitfaktor irgendwie, wir müssen das jetzt langsam mal machen, wir sind schon hinterher, alle anderen machen das schon. Und dann lässt sich der eine oder andere dann mal ein bisschen vom beraten und sagt, okay, dann fangen wir mal an, machen die Strategie im nächsten Schritt. Und das wird nichts. Weil du musst einfach wissen, wo du hin willst. Ansonsten kommst du irgendwo anders an.
Das ist einfach so. Höre ich das bei dir richtig raus? Höre ich das richtig raus, dass das so ein Kritikpunkt von dir ist, dass viele gar nicht wissen, wo sie hinwollen und deswegen Fehler machen im laufenden, im folgenden Prozess?
Genau, entweder das oder aber sie wollen irgendwo hin, haben dafür aber mit dem Content Marketing nicht das richtige Instrument gewählt. Das kommt auch vor. Also es gibt Dinge, die mit Content Marketing halt nicht wirklich gut zu erreichen sind. Ne? Also wenn ich zum Beispiel nur über meine eigenen Produkte reden möchte, dann sollte ich vielleicht eher über ein Advertising-Projekt nachdenken, über eine Kampagne nachdenken, aber langfristiges Content Marketing kann man damit nicht machen.
Ja, das ist auch, finde ich, gut, dass du dass jemand mal anspricht, du, Content Marketing muss nicht immer die Antwort sein. Es wirkt ja irgendwie so in unserer Szene hier, in dieser SEO- und Content-Szene, dass Content für alles die Lösung ist. Aber muss es ja gar nicht sein.
Nee, also ich habe tatsächlich auch schon Anfragen im Laufe der ersten Besprechung dann irgendwann mal abgebrochen, weil ich gesagt habe, ihr sucht eigentlich was ganz anderes. Ihr müsstet eigentlich mal darüber nachdenken, ob ihr nicht eine Agentur ins Boot holt, die euch bei Google gut platzieren kann, die vielleicht wirklich richtig gute Werbung für euch machen kann, aber mit Content Marketing erreicht ihr das, was ihr wollt, so davon nicht.
Ich zitiere mich da mal von meinem Vortrag von der Rheinwerk-Konferenz. Und zwar, da zitiere ich mich mal selber, etwas egoman, aber da habe ich gesagt, dass es eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt, Touchpoints zu schaffen. Das ist Werbung oder Content.
Mhm. Ja.
Weil was anderes gibt's eigentlich nicht. Wenn wir, ich vertrete ja auch die Meinung, dass auch eine gut gemachte Produktbeschreibung auch Content ist, genauso wie eine gut gemachte Kategorieseite in einem Shop. Und dann ist halt Werbung die andere Möglichkeit. Entweder es gibt vielleicht noch so Möglichkeiten wie Sponsoring oder sonst was irgendwie, aber die lasse ich mal außen vor. Von Grund aus gibt es Werbung und Content als die zwei Möglichkeiten, um Touchpoints zu schaffen. Und jeder muss sich halt für sich überlegen, was ist für mein Unternehmen, für meine Ressourcen und für mein Produkt das Beste. Die besten Touchpoints und die relevantesten.
Da gebe ich dir zu 90% recht. Die letzten 10% betreffen Unternehmen, die einen Kundenstamm haben, um den sie sich eigentlich gar nicht großartig kümmern müssen, weil deren Kaufbedürfnis ist so hoch und die Alternativen sind so gering, dass das der Touchpoint ist. Also das Kaufbedürfnis kann auch ein Touchpoint sein. Also
ein Traummarkt. Ja. Kennst du noch so einen Markt, wo das so gegeben ist? Ja, sag mal.
Also zum Beispiel Deutsche Bahn.
Ja, genau. Wollte gerade Finanzamt sagen.
Ja. Finanzamt.
Ja, sehr schön. Yeah.
Deutsche Bahn, ja, gestimmt. Die haben eine Sonderstellung. Also Post.
Ja.
Post wird die Luft jetzt auch dünn durch Amazon. Spätestens.
Würde ich auch so sehen, ja.
Ja. Okay.
Ja, vor allen Dingen bei der Post hat man ja als Kunde mittlerweile auch die Möglichkeit, bei den einzelnen Versendern zu sagen, ich möchte vielleicht meine Pakete lieber mit jemand anders haben.
Ja, also. Bloß nicht mit Hermes.
Ja, genau.
Hermes, zukünftiger Sponsoring-Partner des Content Kompass.
Fällt weg. Ach so, ja, können wir mal anmerken, wenn wer Sponsoring bei uns platzieren möchte oder irgendwie mit uns da kooperieren möchte, der kann sich gerne mal an uns wenden. Das wollen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Ja, genau. Wir wurden nämlich angefragt und jetzt haben wir irgendwie Lust drauf bekommen auf das Thema.
Aber zurück zum Thema, zu der Frage. Konzeption sagtest du jetzt, ja. Dann, du hast noch eine zweite Möglichkeit. Du kannst dir noch eine Phase aussuchen, so gönnerhaft wie wir sind.
Ja, dann sage ich einfach mal, das, was mir am nächsten liegt, ist halt die Produktion. Ich selber sage sogar lieber Content-Erstellung, weil Produktion geht nämlich schon genau dahin, wo meistens das Problem liegt. Mhm. Produktion ist so ein bisschen was, dann stellt man eine Maschine an und die produziert dann irgendwie was. Und oftmals hat man auch so das Gefühl, dass viele Content-Marketing-Verantwortliche, die sich aber mehr durch Theorie als durch die Praxis in die Verantwortung geschlichen haben, gar nicht wissen, wie vernünftige Inhalte erstellt werden. Also das ist alles andere als eine Produktion. Das wird auch nie in der Form automatisierbar sein. Zumindest dann nicht, wenn man wirklich Inhalte schaffen möchte, die eine hohe Relevanz innerhalb der Zielgruppe haben und die auch vielleicht sowas wie Emotionen transportieren. Weil das werden Maschinen so schnell nicht können. Also nagel mich da jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, so die nächsten 20 Jahre werden wir das nicht erleben, dass solche Inhalte nicht von Menschen erstellt werden. Und für mich ist das halt dann eine Erstellung, keine Produktion.
Naja, hängt davon ab. Ab wann ist es Content, ab wann ist es nicht Content? Also ich glaube, einfache Sorten von Content sieht man ja heute schon, dass sie vollautomatisiert erstellt werden können. Aber reden jetzt von Ratgeber-Content. Sei nochmal
verwiesen auf unsere Sendung mit dem
Felix Wunderwald,
genau, da wurde ja auch klar eigentlich, was kannst du automatisieren und was nicht. Mhm. Content Compass Folge, was war denn das, gefühlt Nummer
Mitte letzten Jahres, muss sechs oder so gewesen sein, glaube ich, sechs oder sieben.
Ja, also Produktion ist dir zu mechanisch, das Wort, Falk.
Ja, das Wort ist mir zu mechanisch und das, was eben aus dieser Mechanik heraus entsteht, an Mindset überhaupt, ist mir halt ein bisschen zu wenig menschlich. Also da steckt so viel Arbeit hinter. Also oftmals habe ich das Gefühl, man macht einfach nur so Schnipp und schon ist der Content da. Das ist es ja nicht. Das geht bei der Themenfindung fängt das an, wenn ich da versuche, irgendwie mechanisch einzugreifen, dann wird das nichts. Dann muss ich gucken, dass ich den Content auch so aufbereite, dass er wirklich gerne gelesen wird. Ja, und das sind alles so Dinge, die mir heute, wenn ich Content-Marketing-Projekte mir anschaue, oftmals deutlich zu kurz kommen. Das sind aufgepimpte Pressemitteilungen, die wirklich von der Tonalität her gar nicht zielgruppengerecht sind und wenig emotional sind und auch wenig anecken. Und ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns. Wir müssen nicht so in die Richtung gehen, wie es in den USA teilweise schon der Fall ist, weil da ist mir das fast ein bisschen zu salopp schon. Aber wir in Deutschland sind da noch ein bisschen zu steif, sage ich jetzt einfach mal. Und können da ein bisschen lockerer werden.
Wo siehst du bei der Produktion die größten Fehlerquellen?
Ich glaube, wir haben oftmals gar keine richtigen Produktionsprozesse. Das heißt, manchmal fehlen die Zuständigkeiten. Also es ist gar nicht ganz klar, wer ist jetzt für was zuständig. Dann hat man so ein Team, man möchte das ja mal gerne, damit das auch läuft und wir keine Engpässe haben, irgendwie auf viele Schultern verteilen. Wenn das dann in-house gemacht wird, dann hat man vielleicht 10 Leute, die mal Beiträge dazu steuern. Das läuft dann häufig so, dass bei den einzelnen Leuten wirklich so eine Zusatzaufgabe ist, die sie zusätzlich zu ihren eigentlichen Aufgaben erledigen müssen. Das heißt, sie haben nie wirklich richtig Zeit für Content und das merkt man halt hinterher am Endprodukt sehr, sehr wohl. Und mir wäre es halt lieb, wenn man in der Content-Erstellung wirkliche dezidierte Teams hat, die nur für sowas zuständig sind. Das ist aber ganz ehrlich, wenn man ein richtiges Content-Marketing-Projekt aufziehen möchte und da erfolgreich, langfristig erfolgreich sein möchte, da muss man ein bisschen was investieren. Und mir ist es dann immer am liebsten, wenn man intern ein Team aufbaut, was wirklich dafür zuständig ist. Und dieses auf viele Schultern verteilen Kann man machen, aber man braucht auf jeden Fall ein paar Redakteure, die so ein bisschen die Hauptarbeit übernehmen und da, ja, ich sag mal, auch einen roten Faden reinbringen.
Genau, Aufbauredaktion, können wir auch wieder auf eine andere Sendung verweisen. Wir haben jetzt ja auch schon so viel gemacht, und zwar mit deinem alten Arbeitgeber, für T3N, da war ja Andi Lenz zu Gast mit der Melanie, ja. Und da ging es ja genau um das Thema Aufbau von Redaktionen für Content Marketing. Darauf können wir vielleicht an der Stelle auch nochmal verweisen.
Ja, wir packen es in die Shownotes am besten. Es sind ja schon über 100 Sendungen.
Mindestens. Ich glaube, es ist die 1001. gerade. ja, Fehlerquellen in der Content-Erstellung, wie du es nennst. Wie siehst du denn, was sind denn für dich Fehlerquellen, die so typisch sind in der Konzeption? Also, du hast Themenfindung schon angesprochen, was ja auch Teil der Konzeption ist.
Ja, das sind typische Fehler in der Konzeption. Was haben wir da denn noch nicht besprochen? Also ich hatte ja schon gesagt, dass oftmals gar keine richtige Strategie vorhanden ist. Also, das ist der größte Fehler, den man überhaupt machen kann. Damit zusammenhängt auch, dass die Strategie oftmals zwar da ist, aber nur im Kopf vom CMO. Und wenn der die im Kopf hat, heißt das aber noch lange nicht, auch wenn er da öfter mal drüber redet, dass die von allen verstanden ist. Also ein Konzept muss immer auch mit dem ganzen Team erarbeitet sein und da auch verstanden und täglich angewendet werden. Und dazu gehört auch, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr häufiges Problem, es wird eine Strategie oder ein Konzept aufgestellt und in Marmor gemeißelt. Na, und dann liegt das da erstmal und wird einfach jahrelang eigentlich gar nicht wieder angefasst. Die Änderungen, die sich natürlich ergeben im Laufe der Zeit, die werden dann irgendwie informell gemacht. Aber normalerweise ändert sich immer so viel und so schnell, dass dann so nach einer Zeit gar nicht mehr klar ist, was ist denn jetzt eigentlich unsere aktuelle Strategie? Also dieses Optimieren des Konzeptes und der Strategie und das ständige Anpassen und Verbessern, Optimieren, das fehlt häufig auch aus Zeitgründen oftmals, ne? Weil man hat mit den operativen Arbeiten so viel zu tun und ist vielleicht auch so drin in dem Thema, dass einem das gar nicht auffällt, dass man eigentlich so die ursprüngliche Strategie peu à peu immer weiter verändert hat. Und wenn dann neue Leute ins Team kommen, die gucken sich dann vielleicht mal die Strategie wieder an und sagen, ey, ihr macht doch jetzt mittlerweile was ganz anderes. Mhm. Und das immer aufzunehmen, ist ein wichtiger Punkt, denke ich mal.
Also ich finde, Strategie ist so ein bisschen der Überbau von dem Prozess, weil das ist so der initiale Überbau, der natürlich immer wieder angepasst werden muss. Wenn ich von Konzeption spreche, spreche ich so ein bisschen mehr von der taktischen Ebene. Okay. Also Themenfindung hast du angesprochen. Wie gehst du denn ran, wenn du sagst jetzt Upload-Magazin, das nächste Upload-Magazin muss erstellt werden? Dann steckst du den Köpfe mit Jan zusammen irgendwie und ihr sagt dann, okay, Oberthema ist das und das. Mhm,
genau.
Wie kommt ihr zum Oberthema und dann zu den einzelnen Beiträgen und Artikeln und welche schreibt ihr selber und welche kommen eventuell von Gastbeiträgen? Einmal so den typischen Prozess in der Upload, den Konzeptionsprozess in der Upload-Redaktion von euch beiden.
Okay, also wir machen das folgendermaßen. Wir haben verschiedene Ablageorte für unsere Themenideen, wo wir immer, wenn wir irgendwas im Kopf haben, schreiben wir das da auf. Und dann gucken wir, was passt da ganz gut zusammen? Wir clustern im Prinzip die Themen, sodass wir Themenschwerpunkte haben.
Cool.
Und dann überlegen wir uns natürlich.
Das ist ein super Tipp, finde ich, für die zu so sammeln und dann auch mal schauen, was passt zusammen. Finde ich mega geil.
Und dann gucken wir natürlich auch noch, aber das haben wir auch bei den Themenideen schon immer im Hinterkopf, aber das prüfen wir dann halt nochmal, ob das für unsere Leser auch wirklich interessant ist. Weil wir würden natürlich auch mal über ganz andere Themen schreiben, die uns selber interessieren. Aber es geht natürlich auch darum, mit unseren Inhalten ein bisschen was zu erreichen. Wir wollen ja unsere Leser bei Laune halten. Wir möchten deren Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen erfüllen. Und dazu gehört natürlich, dass wir uns in die Lage unserer Leser versetzen. Und wie Kundenperspektive, wenn ich jetzt mal von das auf Unternehmen projiziere, man muss halt bei der Themensetzung auch die Kundenperspektive im Auge behalten. Mhm. Und nicht immer nur gucken, was liegt bei uns an Themen an, sondern was wollen die eigentlich wissen?
Ja, genau. Mhm. Was nutzt ihr? Das kann man ja so tun. Macht ihr irgendwelche Befragungen? Schmeißt ihr mal irgendwo so ein Thema in den Raum, wo ihr guckt, was da für Feedback zurückkommt? Nutzt ihr Recherchetools wie Keyword Planner etc., um zu gucken, wie viel Nachfrage hinter dem Thema ist? Wie geht ihr daran? Also ist das so ein Bauchding oder so ein Erfahrungsding? Oder benutzt ihr da wirklich Tools oder feste Prozesse und Techniken, wie ihr rausfindet, wo denn eure Zielgruppe denn Bedürfnisse und Nachfrage hat?
Also es ist jetzt nicht das eine, was wir machen, um das rauszufinden. Wir nutzen keine Keyword-Tools. Wir kommen halt nicht aus dem SEO-Bereich. Von daher ist das irgendwie, könnte man natürlich machen, überhaupt gar keine Frage, aber es ist nicht unser Einstieg in diese Thematik. Wir haben natürlich mittlerweile, weil wir beide sind, Jan ist seit 20 Jahren journalistisch tätig, ich seit 10 Jahren, bewegen uns auch immer irgendwie so in demselben Themenbereich. Das bringt halt eine ganze Menge Erfahrung mit. Das heißt, wir haben uns auch ein Netzwerk aufgebaut, in dem immer die Themen im Prinzip nach oben gespielt werden, fast automatisch schon, die für unsere Zielgruppe auch interessant sind. Das ist die eine Sache. Aber wir gucken natürlich auch in das, was wir bisher so gemacht haben. Und da stecken eine ganze Menge Informationen drin. Zum einen bekommen wir immer mal wieder Feedback von unseren Lesern, auf das wir dann sehr gerne eingehen. Und das hat man auch immer automatisch im Hinterkopf. Also wofür interessieren die sich wirklich? Zum anderen sehen wir aber auch an den Zugriffszahlen auf alte Beiträge, die vielleicht auch dann mal wieder aktualisiert werden müssen. Ja? Wir haben so ein paar Evergreen-Inhalte und gucken dann auch mal, was bietet sich in diesem Themenkontext sonst noch an? Mhm. Worüber haben wir denn noch nicht geschrieben, was eigentlich ganz gut dazu passen würde?
Ja, ja. Eigentlich eine ganz klassische Vorgehensweise, ne?
Kurz, und das Thema Distribution, nutzt ihr Distributionskanäle? Welche Distributionskanäle nutzt ihr, um euren Content zu verbreiten?
Also wir nutzen mittlerweile vor allen Dingen Twitter, natürlich aber auch Facebook, wobei Facebook für uns mittlerweile nicht mehr richtig gut funktioniert, weil wir da aber auch kein Geld reinstecken. Ich glaube, das ist mittlerweile fast ein Need, dass man, wenn man über Facebook wirklich eine Reichweite generieren möchte, da auch dann für bezahlen muss. Das ist auch okay, damit können wir auch leben. Wir haben uns dann aber dazu entschlossen, das nicht mitzugehen und eher auf Twitter zu setzen. Sehr spannender Kanal mittlerweile ist auch LinkedIn. Mhm. Da passiert eine ganze Menge. Das ist für mich mittlerweile ein deutlich relevanterer Kanal, zumindest für unsere Zielgruppe, im Vergleich zu Facebook. Also da passiert eine ganze Menge. Da kann man sicherlich auch eine ganze Menge mehr noch machen, als wir das mittlerweile tun. Xing benutzen wir auch gelegentlich mal, aber unser Hauptkanal ist tatsächlich Twitter, weil wir da auch den direktesten Kontakt zu unseren Lesern haben und der auch am längsten schon existent ist. Und übrigens, um nochmal auf die vorherige Frage da so einen Brückenschlag zu machen, Twitter ist auch ein hervorragendes Tool zur Themenrecherche beziehungsweise zum Auffinden von Themenideen. Wir geben in unseren Kanal eben nicht unsere eigenen Inhalte nur rein, sondern wir teilen da sehr viele Fremdinhalte. Hm. Und da sieht man halt auch immer wieder die Reaktion auf diese Inhalte und kann daraus auch ableiten, welche Inhalte wirklich spannend sind.
Mhm. Also ihr Paid Media nutzt ihr gar nicht, also ihr nehmt kein Geld für die Distribution in die Hand, okay.
Nein. Ausprobiert haben wir das mal, aber das hat für uns nicht den erwünschten Effekt gehabt und wir hätten dann wahrscheinlich uns entweder selber nochmal mehr Wissen aneignen müssen oder eben eine Agentur beauftragen und da haben wir uns dann aber dagegen entschlossen, weil wir möchten das gerne alles in eigener Hand haben und ja, da war Paid Media dann einfach raus.
Der Kanal Suchmaschine?
Ja, ist durchaus relevant, aber hat für uns nicht den allerhöchsten Stellenwert. Also wir gucken da schon mal drauf, welche Sachen da ganz gut laufen bei uns und dass wir die dann auch möglichst im Blick behalten und aktuell halten. Aber dass das jetzt für uns irgendwie ein ganz wichtiger Kanal für Kennzahlen und für die Ausrichtung ist, würde ich so nicht sagen. Nee.
Okay. Wenn du mal so, vielleicht hast du den aktuellen so Überblick, wie sich der Traffic so verteilt. Wie verteilt sich der Traffic so prozentual auf die 3 bis 4 wichtigsten Kanäle?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich dir momentan nicht sagen, weil wir gar nicht so sehr zahlengetrieben sind. Also ich gucke da gelegentlich mal rein. Wir machen einmal im Monat für das Team, wo ja im Hintergrund auch noch andere Leute mit dazugehören, machen wir so eine Statistik, so dass wir eben sehen, wie die Kanäle so funktionieren und wie insgesamt das Magazin dasteht. Aber dass wir jetzt da eine Traffic-Analyse machen, wo kommt was her, nee, das machen wir eigentlich nicht. Wir gucken halt immer mal wieder drauf, aber.
Dann muss ich nochmal fragen, wo ist denn der Monetarisierungsansatz vom Upload-Magazin eigentlich?
Ja. Wir machen ja, wie wer unsere Seite besucht, wird relativ schnell feststellen, dass wir keine Werbung schalten. Wir haben mal eine Zeit lang einen Head-Sponsor gehabt, haben auch dann, als der Head-Sponsor dann sein Sponsoring beendet hat, auch einen neuen gesucht, was aber nicht ganz so einfach war. Also Head-Sponsoring bedeutet bei uns, ein Sponsor bekommt oben bei uns im Header sein Logo und präsentiert im Prinzip die Inhalte des Upload-Magazins. Das ist damit dann sehr exklusiv, weil wie gesagt, es gibt keine Bannerwerbung bei uns, nichts anderes, nur eben dieser Head-Sponsor. Dafür ist es eine sehr exklusive Form der Monetarisierung. Dafür ist der deutsche Markt aber momentan aus meiner Sicht noch nicht ganz bereit. Weil, ja, ich sag mal, wir haben dann hier und da mal Anfragen gehabt, aber es ging eher so in Richtung, was man sonst auf anderen Seiten für einen Banner bezahlt. Und das passte einfach auch nicht zu uns. Unser Monetarisierungsmodell ist aber nicht auf diesen Head-Sponsor beschränkt, sondern wir haben auch ein Abo-Modell. Das heißt, wer unser Magazin abonniert, bezahlt da eine monatliche Gebühr dafür, beziehungsweise einen Jahresbeitrag von 49,90 €, glaube ich, ist das aktuell, und bekommt die ganzen Inhalte jeweils früher als alle anderen. Das heißt, wir haben jeden Monat eine Ausgabe mit 4 bzw. 5 Artikeln, von denen dann im Laufe des Monats jeden Montag ein Artikel freigeschaltet wird. Für alle Nicht-Abonnenten. Die Abonnenten bekommen das alles schon am letzten Mittwoch des Vormonats.
Und da sind die bereit für diese zeitliche Exklusivität Geld zu bezahlen?
Ja, dazu kommen aber auch noch zusätzliche Inhalte. Also wir haben auch Spezialausgaben, wo wir dann mit verschiedenen Verlagen kooperieren und von denen ausgewählte Kapitel aus passenden Büchern, die neu auf den Markt gekommen sind, veröffentlichen. Wir haben Tutorials, E-Books und halt digitale Inhalte, die exklusiv sind für unsere Abonnenten. Beziehungsweise nicht exklusiv, aber die für unsere Abonnenten kostenlos sind und für Nicht-Abonnenten kostenpflichtig.
Ist das jetzt, alles klar. Aber das ist schon auch ein Printmagazin oder seid ihr rein online?
Wir sind ein reines Digitalmagazin.
Ah, okay, weil das klang jetzt vorhin so, als der Olaf gesagt hat, wann kommt das neue Magazin raus? Okay, aber ihr lebt von der Sache, oder? Oder ist das jetzt nur?
Nein.
Ist das so ein? Okay.
Nein. Also das es ist nicht so, dass wir da nicht gerne von leben würden, aber da müssten wir halt, denke ich mal, unsere Strategie ein wenig verändern und eben mit Werbeschaltungen arbeiten. Aber wir möchten eben konsequent den Lesernutzen in den Vordergrund stellen und nicht die Monetarisierung. Oh,
aber es widerspricht sich doch nicht. Ihr verkauft ja auch E-Books, Online-Kurse, sehe ich hier, Shop.
Ja.
Ist es einfach jetzt nur, zählt es einfach nur nicht zu eurer Strategie, aus diesem Magazin jeden Tropfen rauszudrücken, oder klappt das aus irgendwelchen Gründen? Okay.
Also mal ganz, ganz ehrlich, wie oft habt ihr in letzter Zeit eine Werbeschaltung gesehen im Internet, die euch total geflasht hat, wo ihr gesagt habt, toll, dass ich diese Anzeige gesehen habe?
Einmal pro Stunde.
Ja, ja, genau. Also wir sind der festen Überzeugung, weil wir sind ja selber Internetnutzer, dass Werbung eigentlich nicht das ist, was die Leser sehen wollen. Und wir haben halt uns den Luxus gegönnt, ein Magazin zu erstellen, wo wir genau das machen, was wir selber wollen. Und dazu gehört Werbung eben nicht.
Aber wer sagt, dass man Werbung braucht, um von der Seite zu leben? Es gibt doch ganz viele Leute, die ihre E-Books und was weiß ich was verkaufen und davon leben.
Genau, das machen wir ja auch.
Okay, aber ihr seid dann auch auf dem Weg dahin, dass ihr davon lebt, aber es muss jetzt nicht morgen sein, sondern ihr lasst es sich schön entwickeln, sozusagen.
Richtig, also das ist wirklich ein klassisches Longtail-Projekt, wo wir nicht exponentiell wachsen, sondern kontinuierlich und über einen langen Zeitraum hin unsere Zahlen steigern wollen. Das klappt in allen Belangen richtig gut. Aber wir sind halt eben trotzdem noch weit davon entfernt, dass wir da beide von leben könnten oder auch nur einer davon leben könnte.
Okay.
Aber das ist auch nicht schlimm. Also uns ist es viel, viel wichtiger, dass wir wirklich ein Projekt haben, was so ein, was jeden Tag Freude macht, wo du wirklich gerne was für machst. Ne?
Geil.
Ja. Ich kenne das, das habe ich auch mit meiner Website.
Also SEO in Deutschland,
die das genau aus dem Zweck. Ja, SEO, jetzt klicken.
Habe ich schon
in
mal
die Browserzeile eingeben. Also zusammengefasst, eigentlich ist das Hauptziel des Magazins immer noch eigentlich, um euch erstmal ein Projekt zu haben, an dem ihr selber Sachen ausprobieren könnt und gerne dran rumspielt, sag ich mal. Aber gleichzeitig eben Marketing für euch beide selber macht, für euer Consulting oder was ihr vielleicht nebenher noch macht. Ne?
Mhm, genau.
Und die Monetarisierung ist so dritte Stelle, so muss nicht, ist ein netter Nebeneffekt.
Ja, also auch das ist so ein bisschen was, wo wir mit experimentieren, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Projekte, die an der Monetarisierung letztlich scheitern, weil das eben, wie man sich das gedacht hat, nicht ganz so hinhaut. Und wir probieren da gerne ein bisschen was aus und haben einfach den Luxus, dass das nicht unbedingt funktionieren muss. Und wir nicht eben den Weg gehen müssen, den wir schon kennen, der für die Publisher vielleicht funktioniert, aber für die Leser nicht so gut.
Da wären wir jetzt wieder beim Ursprungsthema.
Ich wage mal eine, beim
Scheitern.
Ich wage mal eine These. Und zwar würde ich sagen, weil ich mache die Erfahrung selber, wenn man abhängig davon ist, wenn man ein Magazin oder Blog, weil das leitet auch so ein bisschen über zu meiner Folgefrage, wenn man ein Blog oder Magazin oder ich sage es mal ein Content-Portal etablieren möchte in seiner Branche für seine Zielgruppe, dann ist es eine schlechte Startvoraussetzung, wenn man sagt, in einem Jahr muss das so und so viel Umsatz direkt einspielen. Ich glaube, dann ist das von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Ja.
Weil genau dann ist, kommt man in diesen Zwang, wo du so auch gesagt hast, kommt in diese Fehler der Content-Produktion rein, dass man irgendwelche abstrusen Zielvorgaben setzt, die gar nicht mit Content erreicht werden können. Und ich würde sagen, das ist Fehler Nummer eins bei vielen, glaube ich, die Content-Marketing versuchen zu starten oder anzufangen oder irgendwas zu etablieren, was die Bedürfnisse der Zielgruppe anspricht. Wo siehst du denn, wenn so ein Unternehmen plant, einen eigenen Blog oder Magazin zu starten?
Moment, aber wir können doch jetzt nicht sagen, wir sollen uns keine Ziele mehr setzen. Also ein Ziel musst du dir ja setzen, wenn du loslegst.
Ja, aber ich rede ja von direkter Monetarisierung in Form von direkten Kundenanfragen, von direkten Cashflow etc. Das ist dafür ist Content halt, es sei denn, es ist produktbezogener Content, nicht gemacht.
Also ich würde unterstellen dem Falk, dass er und sein Kollege das schon irgendwie gemacht haben, dass ihr euch schon überlegt habt, wo wollen wir, warum, also wo hätten wir es denn gerne finanziell auch mal? Also würde ich jetzt euch unterstellen, würde mich wundern, wenn ihr das nicht gemacht hättet, sich drauf zu verlassen. Das ist das Gefährliche, glaube ich. Also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Zu sagen, ich gebe jetzt Geld aus, dass ich ja eh in einem Jahr verdiene, weil es ja eh klappen wird. Aber das ist nicht nur mit Content so, das ist mit allem so.
Also wir haben natürlich das Ziel irgendwie mal informell, also nicht irgendwie festgelegt, sondern einfach mal drüber gesprochen, dass es schön wäre, wenn wir uns über dieses Projekt auch finanzieren können. Aber es ist nicht Teil unseres Mindsets geworden. Also wir überlegen uns jetzt nicht extra Themen, mit denen wir das besonders gut und besonders schnell erreichen können. Ich glaube, das ist nämlich genau der falsche Weg. Und das sehen wir nicht unbedingt nur in Content-Marketing-Projekten, aber manchmal da auch, vor allen Dingen, wenn das sehr, sehr zahlengetrieben ist, also wenn die KPIs vor allen Dingen auf Leserzahlen abzielen, dann ist es wirklich oftmals so, dass Inhalte publiziert werden, die Reichweite bringen, aber dann oftmals die Unternehmensziele nicht unterstützen. Also,
okay, also das wäre ein weiterer Fehler.
Wir sehen, es ist ein Zyklus. Wenn wir uns Magazine betrachten, die eine gewisse Schwelle übertreten haben, einen gewissen Mainstream-Bereich bedienen wollen und sich diese Ziele noch setzen, dass sie x 100.000 Leser jeden Tag haben wollen, dann wirst du automatisch darauf stoßen, dass sie anfangen mit Clickbait-Headlines und irgendwelchen abstrusen Themen, wo sie halt schnell und hektisch Besucher an
schnell und hektisch generieren
können. Und diese Entwicklung, die siehst du immer wieder im redaktionellen Bereich, im Verlagswesen etc. Ja,
genau, das ist es.
Und das ist halt, und das habe ich so rausgehört, genau das wollt ihr ja nicht.
Richtig, genau das ist der Weg, den wir auch kennengelernt haben, aber den wir für uns selber nicht gehen wollen. Weil ganz ehrlich, das macht nicht sehr viel Spaß, wenn du sowas machst, weil du nie wirklich das machen kannst, was du möchtest. Du bist immer irgendwie fremdgesteuert und musst bestimmte Zahlen erreichen, ansonsten kollabiert das ganze System. Und diesen Druck möchten wir nicht haben und den haben wir auch nicht. Und das ist auch gut so.
Und deswegen möchte ich da auch an meiner These, die ich vorhin aufgestellt habe, festhalten. aber zu anderen Punkten noch, wo siehst du denn sonst noch, wenn jetzt ein Unternehmen hier, die sagen, ey, wir müssen Content Marketing machen, so, wir wollen Content, müssen ist immer ein schlechtes Wort, wir wollen Content Marketing machen, auf was sollten sie achten? Also keine falschen KPIs anlegen, haben wir jetzt gehört, nicht auf Teufel komm raus, sich zu kurzfristige Ziele setzen, hatten wir auch schon angesprochen. Auf was sollte ein Unternehmen noch achten, wenn es jetzt vorhat, so einen Blog oder Magazin etc. zu etablieren?
Also das Wichtigste ist Zeit, dann kommt Zeit und dann kommt Zeit. Also du musst dir erstmal Zeit lassen, um das Konzept und die Strategie sauber aufzustellen. Daran scheitert es oftmals schon, weil es kommt die Idee auf, wir müssen das jetzt machen, dann wird ein Budget erstellt und dann wird das geht das in die Umsetzung und die Strategie ist noch nicht sauber. Also die Zeit, die man eigentlich braucht, bis so ein Projekt richtig funktioniert, die muss man sich natürlich auch geben. Also ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das eben sagte, so nach 3 Monaten muss das dann laufen. Das wird man nicht hinbekommen. Dafür gibt es mittlerweile im Internet jeden Tag viel zu viele Inhalte, die kein Mensch mehr leer lesen kann. Und die du musst als Unternehmen erstmal dir ein Standing erarbeiten und deine Zielgruppen oder deiner Zielgruppe vermitteln, dass es bei dir wirklich Inhalte gibt, die sich zu lesen lohnen. Und das dauert eine Zeit lang. Ja? Also diese Zeit muss man sich auch nehmen. Und
was glaubst du denn, ich hatte das an einer anderen Stelle schon mal gefragt, ich weiß nicht, welchen Gast wir da hatten, was würdest du denn ungefähr so sagen, wie viele Jahre sollte man denn schon Geduld haben, um irgendwelche Effekte überhaupt feststellen zu können? in irgendeiner Richtung?
Oh, also wenn ich irgendwo mal in einem Projekt diese Frage gestellt bekomme, dann bin ich sehr, sehr glücklich, weil in der Praxis geht es wirklich um Monate, nicht um Jahre. Oftmals ist die Laufzeit dann, ja, wir fangen mal mit 2 Monaten an. Da bin ich dann schon, finde ich ehrlich gesagt, schon in der ja, in der Vorphase schon raus, weil ich dann sage, dass ihr habt da einfach das Mindset noch nicht, ihr wisst noch nicht genau, wie Content-Marketing wirklich funktionieren kann. Mit 2-3 Monaten kommt man nicht weit. Also nach einem halben Jahr kann man vielleicht mal gucken, dass man die ersten Veränderungen vornimmt und so die größeren Sachen, die man vielleicht beim Anfang nicht so richtig hingekriegt hat, fein zu justieren. Natürlich macht man kleinere Sachen auch vorher schon, aber ich sag mal, nach einem halben Jahr ist man immer noch nicht bei der 1.0-Version von dem, was man eigentlich haben muss. Ich glaube, nach einem Jahr wird so langsam, kommt man so langsam in die Phase, wo man sagen kann, ja, das Projekt kommt ins Laufen. Wir haben auch mittlerweile die Prozesse etabliert. Wir haben eine ganze Menge Erfahrungen gesammelt, wissen, wie wir Dinge, die wir am Anfang nicht so gut gemacht haben, besser machen können. Also du musst Projekterfahrung sammeln. Da hilft natürlich, wenn man jemanden an Bord hat, der von externen Erfahrungen mitbringt. Aber jedes eigene oder neue Projekt muss auch eigene Erfahrungen machen. Weil nicht jede Marke ist gleich, nicht jede Zielgruppe ist gleich. Und das Zusammenwirken von Marke und Zielgruppe ist auch nochmal wieder unterschiedlich. Und deshalb muss man mindestens ein Jahr warten, bis sich wirklich zeigt, ob das erfolgreich sein kann oder nicht.
Okay, wir kommen langsam zum Schluss und ich würde gerne die Klammer drum machen. Wir haben jetzt von dir einige Fehler gehört. Einer, der ganz stark raussteht für mich, ist den Projekten nicht genug Zeit geben. Das habe ich jetzt stark von dir rausgehört, was schon fast eigentlich den Sendungstitel verdient hätte. Kannst du noch andere Fehler dich erinnern, in Content-Projekten, die in Projekten halsbrecherisch waren und die da draußen vielleicht jemand wiederholen muss, aber vielleicht schneller erkennen könnte in Zukunft, dass er diesen Fehler gerade macht? Gibt es da noch Dinge, die dir einfallen, oder magst du noch mal aufzählen, was die größten Fehler waren, die dir untergekommen sind, damit wir so ein bisschen so eine Sammlung hier hätten?
Ja, also ich glaube, ein ganz großer Fehlerfaktor ist immer noch die Zielgruppe. Das ist mittlerweile eine der Standardfragen, die ich bei Projektanfragen selber dann stelle und wo ich eine wirklich gute Antwort drauf haben möchte. Wen wollt ihr eigentlich mit euren Inhalten erreichen? Und das ist manchmal abenteuerlich, was man da für Antworten dann tatsächlich bekommt. Also mehrfach wurde mir dann tatsächlich gesagt, nee, wir wollen das jetzt nicht eingrenzen, wir wollen möglichst alle erreichen. Dann habe ich tatsächlich auch geantwortet, okay, wenn ihr alle erreichen wollt, dann können wir reden über das Wetter und wir nehmen noch ein bisschen Cat-Content dazu, weil das sind die Inhalte, für die interessiert sich eigentlich jeder. Alles andere ist dann schon raus. Aber ich hatte jetzt noch gar keine Anfrage von einem Wetterprojekt oder von Katzenfutter oder so. Von daher, Zielgruppe, da müssten sich die Unternehmen wirklich viel, viel mehr Gedanken drüber machen. Und je spitzer die Inhalte dann letztlich auf die Zielgruppe zugespitzt werden können, umso besser ist das, weil wir brauchen relevante Inhalte, keine Masse. Wir haben ja elendig viele Inhalte, die sowieso keiner mehr lesen kann. Wirklich Erfolgsaussichten haben nur noch Inhalte, die innerhalb der Zielgruppe auf Relevanz stoßen. Und Relevanz, muss man ganz klar sagen, ist nicht das, was das Unternehmen sich vorstellt, sondern das, was die Leser mitbringen. Und deshalb muss man seine Zielgruppe ganz genau kennen und wissen, was wollen die eigentlich. Und das fehlt dann an vielen.
Wie kommt ein Unternehmen dahin? Wie kommt ein Unternehmen dahin, seine Zielgruppe so zu kennen, für Content-Projekte speziell?
Ja, also oftmals ist das Problem schon vorgelagert. Also wer bisher nicht dialogorientiert kommuniziert hat, der kennt natürlich seine Zielgruppe nicht. Wo man ansetzen kann, sind verschiedene andere Abteilungen innerhalb der Firma. Also wir haben in der Regel irgendwo einen Kundenservice. Da melden sich dann die Kunden, die irgendeine Frage haben, die ein Problem haben, die eine Lösung brauchen. Und das sind halt dann auch immer Hinweise auf Inhalte, die man eigentlich bräuchte. Wenn man ein Sales-Team hat, was noch wirklich rausgeht und mit Kunden spricht, dann kann man mit denen auch gut reden und da versuchen, die Zielgruppe kennenzulernen. Ja, das sind so zwei Hebel, die man ziehen kann. Aber der beste Hebel ist wirklich noch von vornherein eine digitale Kommunikation aufsetzen, die dialogorientiert ist, so dass man immer Kontakt zu seiner Zielgruppe hat und mit denen ins Gespräch kommt. Das ist der beste Tipp, den man da geben kann.
Okay. Was hältst du von sowas wie so einer Facebook-Gruppe? Kann man ja auch einmal mal aufmachen, oder? Für seine Kunden und da anfangen, ein bisschen Support zu geben und damit den Leuten also über so Chats, oder? Wo wir alle sich austauschen können. Was hältst du von solchen Sachen?
Ja, das ist sicherlich auch kein schlechter Gedanke. Es ist halt die Frage, wie kriegt man die Leute dahin?
Ja.
Also da muss man dann schon wirklich ein größeres Projekt draus machen und das würde ich auch nicht in den Content-Marketing-Bereich legen, sondern das wäre klassisches Community-Marketing für mich. Also man müsste erstmal eine Community aufbauen und die dann idealerweise sehr eng mit dem Content-Marketing verzahnen. Das wird übrigens leider auch viel zu selten gemacht und das ist auch so ein Problem insgesamt noch, dass es überall an der Verzahnung mangelt. Also dass Abteilungen miteinander sprechen und insgesamt eine einheitliche Sprache stattfindet auf allen digitalen Kanälen, ist häufig leider nicht der Fall. Also es gibt ein Content-Marketing-Team, dann gibt es ein Sales-Team, dann gibt es noch ein PR-Team. Und wenn man dann noch ein Unternehmen hat mit verschiedenen Marken, dann gibt es das dann auch noch auf den Marken. Da hat jeder seinen eigenen Kanal bei Twitter und alle erzählen was anderes. Und für den Kunden ist das aber blöd, weil der kennt halt nur diese eine Marke und das gehört für ihn alles zusammen.
Ja.
Der trennt das nicht aus einzelnen Unternehmensbereichen und von daher ist es diese Verbindung zwischen den einzelnen Bereichen so enorm wichtig.
Da greife ich auch das auf, was du vorhin gesagt hast. Wenn du nur noch zahlengetrieben arbeitest, dann hast du eben auch nur noch die Zahlen oder die Daten vor Augen. Und ich glaube, die meisten Unternehmen arbeiten eben zahlengetrieben und Umsatzgewinn getrieben. Und wenn abteilungsübergreifend ein Ziel bestünde, was wollen wir für unsere Kunden erreichen, dann wäre, glaube ich, die Kommunikation in den Abteilungen
viel besser. Das Stichwort ist Nutzerzentrierung. Ist das Stichwort. Genau. Und daraus, wenn ein Unternehmen nutzerzentriert denkt, passiert das Ganze automatisch, weil alle richten sich nach dem Nutzer.
Genau.
Und dann sind wir ruckzuck bei einer einheitlichen Kommunikation. Und dann müssen auch Schnittstellen geschaffen werden und Abteilungen lösen sich im Endeffekt auch irgendwie auf, weil die Struktur des Unternehmens richtet sich nach dem Nutzer und nicht mehr nach irgendwelchen Fachabteilungen.
Ja, und das ist viel mehr als Website und die Online-Dödel und ja, hier die SEO-Abteilung, sondern das betrifft halt das ganze Unternehmen. Das kann eigentlich auch nur von oben nach unten eingeflößt werden, glaube ich. Ja. Man kann da viel vom Marketing lernen. Heißt ja immer, dass die Marketing-Leute die Geschäftsführer der nächsten Generation sind. Aber also man kann viel vom Marketing lernen mit dieser User-Zentrierung oder Zielgruppen-Zentrierung. Aber es muss halt von oben kommen, ne? Profitierst du als Mensch heute, du hast ja gesagt, die Erfahrungen fehlen in den Projekten oft. Jedes Projekt muss aufs Neue immer wieder Erfahrungen machen. Erfahrungen. Kann ich voll bestätigen übrigens. Würdest du sagen, du profitierst von den Erfahrungen aus Projekten am meisten oder auch von deinem journalistischen Können? Oder was würdest du Leuten, die vielleicht am Anfang der Karriere stehen, empfehlen? Wo hast du am meisten gelernt?
Also ich denke schon, dass ich als Journalist eine ganze Menge gelernt habe, was mir jetzt sehr entgegenkommt. Also ich weiß natürlich, wie ich Content aufbauen muss. Also ich rede jetzt vor allen Dingen von geschriebenen Content. Da habe ich irgendwie einen Erfahrungsschatz von 5000 Artikeln, die ich selber geschrieben habe. Aber fast noch viel wichtiger ist, ich habe mindestens die doppelte Zahl an Artikeln redigiert und freigegeben. Das heißt, eine Überschrift fix gemacht. Und dann auch natürlich immer geguckt, was passiert mit diesen Inhalten? Wie werden die angenommen? Was gibt's da für Feedback? Was kann man daraus lernen? Und diese ganzen Optimierungsprozesse, die kann man sich nicht anlesen. Das sind Dinge, die muss man wirklich lernen. Und da ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man jemanden in so einem Projekt dabei hat, der sich mit den redaktionellen Dingen ganz gut auskennt. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass ich damals bei T3N auch als Chef vom Dienst immer mit sehr vielen jungen Leuten zu tun hatte, die dann dort ihre ersten Gehversuche im Journalismus gemacht haben, sehr wissbegierig waren und wo ich dann auch mit diesen Leuten zusammen arbeiten konnte, die enabled habe und mein erworbenes Wissen, meine Erfahrung schon weitergeben konnte. Und das ist das, was mir in meinen Content-Projekten richtig hilft, weil sowas wie Feedback geben ist ja häufig reduziert auf das geht so nicht. Na, also das muss anders. Das finde ich so nicht gut. Das ist für mich das ist für mich reine Kritik. Das hilft mir als Content-Ersteller aber überhaupt gar nicht, den Content besser zu machen. Und darum geht es eigentlich beim Feedback, dass man eben guckt, wie muss ich Dinge, die mir noch nicht so ganz gefallen haben, verfeedbacken, um denjenigen, der das geschrieben hat, in die Lage zu versetzen, das nächstes Mal von sich aus ohne Korrekturen besser zu machen, damit er sich auch besser fühlt und im Laufe der Zeit einfach ein besserer Journalist wird oder im Falle von Unternehmen dann halt.
Ja. Wäre eine coole Idee für einen Kurs von euch. Wie führe ich eigentlich Autoren und Redakteure oder habt ihr sowas schon?
Wir sind tatsächlich gerade dabei, Ideen zu sammeln und werden sowas auch anbieten, weil wir in unseren Projekten, wie hatte ich glaube ich schon gesagt, mal wieder festgestellt haben, dass es gerade so im redaktionellen Bereich, gar nicht was das Schreiben angeht, sondern das Drumherum, die ganzen Prozesse, die da sonst so mit dazugehören, sehr große Lücken noch gibt und wo man noch viel, viel, viel mehr machen könnte. Und, es geht auch gar nicht unbedingt immer nur darum, dass die Artikel dann besser funktionieren und das Content-Marketing erfolgreicher wird, sondern, das finde ich, kommt häufig viel zu kurz, dass die Leute, die da involviert sind in diese Projekte, wirklich zufrieden sind mit ihrer Arbeit. Aber nur wenn du dauerhaft zufrieden mit deiner Arbeit bist, kannst du auch dauerhaft richtig gute Arbeit machen. Und immer besser werden.
Sehr schön.
Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ich würde sagen, danke, Falk.
Ja, ich danke euch beiden.
Wir wollen wie immer zum Schluss nochmal auf unsere Kanäle hinweisen. Unsere Facebook-Gruppe, Content Kompass Facebook-Gruppe, gerne beitreten. Bewertet uns bei oder folgt uns bei Spotify, bei iTunes, bewertet uns da, da sind wir sehr dankbar für. Gebt uns Feedback über alle möglichen Kanäle, was wir besser machen können, was ihr euch wünscht für Themen etc., für Gäste eventuell auch. Ja, Gidon, the last words.
Ja, lest das Upload-Magazin und bleibt am Ball und wir hören uns nächsten Monat wieder. Danke fürs Zuhören. Danke, Falk, fürs dabei sein.
Ich danke euch beiden.
Danke, Olaf.
Danke, Guido, und tschüss.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Guido Wagner und Gästen. Content Kompass.